Hallo und herzlich willkommen hier bei Let's Talk Science im neuen Podcast-Jahr. Ich freue mich total, dass wir quasi ein weiteres Jahr junge DoktorandInnen hier zu Gast haben werden, die uns von ihrer Promotion erzählen. Also für all unsere neuen ZuhörerInnen da draußen, was machen wir hier eigentlich? Das ist ein Podcast des Graduiertenzentrums, in dem es um Promotion geht, in dem es um Wissenschaft geht. Heute haben wir hier jemanden von der Technischen Fakultät sitzen, der quasi uns ein bisschen mitnimmt und zeigt, wie sieht so eine Promotion aus, wozu forschst du aber auch. Zusätzlich sprechen wir über Wissenschaftskommunikation. Das liegt daran, dass das Graduiertenzentrum ein Zertifikatsprogramm anbietet und im Rahmen dessen durchläuft man eine Reise durch verschiedene Kurse, durch verschiedene Angebote. Es kann sehr individuell aussehen. Und zum Schluss bekommt man eine Zusatzqualifikation im Bereich Wissenschaftskommunikation. Wir starten dieses Jahr ganz klassisch mit einem Doktoranden. Unsere nächste Doppelfolge ist dann eine Doktorandin. Und natürlich bleiben auch unsere Spezialfolgen erhalten. Dazu aber im Laufe des Jahres mehr. Hallo, Jannik, erstmal.
Moin.
Vielleicht magst du erzählen, wer du bist und was du machst.
Ich bin Jannik Rank, ich promoviere hier an der Technischen Fakultät im Lehrstuhl für funktionale Nanomaterialien. Ich persönlich forsche an der Oberflächenstrukturierung von Metallbändern und Drähten.
Ich bin gespannt, wenn wir uns mit der Anwendung beschäftigen, wo das dann irgendwann verortet werden kann. Wie war so dein Weg überhaupt dahin? Also wusstest du schon in der Schule, ich mache einen MINT-Schwerpunkt oder in der 6. Klasse, da war mir klar, das wird mein Studienfach und Promotion auf jeden Fall.
Meine Eltern haben früher immer gesagt, entweder werde ich Fischer oder Forscher. Es ist okay. Zum Glück der Forscher geworden, wenn ich mir so die aktuellen Berufsaussichten angucke. Ja. Na, ich habe eigentlich in der Mittelstufe schon super viel bei Jugendforsch teilgenommen, also wirklich jedes Jahr eigentlich. Das ist wirklich ein Hobby geworden. Dann war also klar, okay, irgendwas Richtung, keine Ahnung, Naturwissenschaften, vielleicht auch Ingenieurswesen will ich auf jeden Fall studieren. Und natürlich die schwere Frage, was denn eigentlich? Weil Chemie ist cool, Physik ist cool, aber ich bin auch total technisch unterwegs, bastel gerne, habe super viel mit Lego-Robotern an irgendwelchen Wettbewerben teilgenommen, so ein Spaß. Und dann bin ich relativ zufällig bei den Studieninformationstagen hier an der Uni auf das Feld Materialwissenschaft gestoßen. Und naja, das ist eine richtig schöne Mischung aus ein bisschen Chemie und viel Physik.
Ja.
Und das kam mir damals sehr entgegen. Und jetzt habe ich es auch noch geschafft, dass in meiner Promotionsstelle auch der technische Aspekt wieder mit reinkommt, weil ich ja also wirklich nicht nur Grundlagenforschung mache, sondern vor allem auch diesen Transfer von Labormaßstab auf irgendwie Industrie-ready mit irgendwelchen Industriepartnern zusammen.
Cool. Also das heißt, du kommst hier aus der Nähe Schleswig-Holstein, hast hier Bachelor, Master in Kiel gemacht. Wie war das bei dir? Also wir kennen das hier aus dem Podcast. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Entweder bewerben sich Leute auf ausgeschriebene Stellen oder nach einer Masterarbeit kommen die Leute auf einen zu und sagen, hey, hast du nicht Lust? Und wir hätten hier was. Manche machen es auch frei oder haben eine Stipendiumsstelle. Wie war das so bei dir nach dem Master?
Ich habe im Bachelor schon mit einem Hiwi-Job hier in der Arbeitsgruppe angefangen und wie einige meiner Kommilitonen hier und Mitdoktoranden bin ich dann hängen geblieben.
Ja.
Und dann kam irgendwann so gegen Ende des Masters, weil sie so, kannst du dir vorstellen, willst du vielleicht hier noch einen Doktor machen? Und da ich so, ja, arbeiten werde ich in meinem Leben noch genug. Ich kann jetzt auch noch mal ein paar Jahre hier geil forschen. Und dann kam unser Laboringenieur irgendwann mal auf mich zu und meinte so, hier, wir haben da dieses Projekt. Ich glaube, du würdest da gut drauf passen. Und ja, so fing das dann an.
Ja. Also ist auch ein Tipp irgendwie draußen an alle StudentInnen, die heute zuhören, eine Hiwi-Stelle.
Definitiv.
Ja, okay.
Es ist der beste Weg, um in eine Arbeitsgruppe reinzuschnuppern, um zu gucken, ob einem die Arbeit und auch die Gruppe natürlich gefällt. Und auch um einfach schon mal einen Fuß in der Tür zu haben, wenn es dann um Abschlussarbeiten geht. Weil wenn man sich als Hiwi schon mal irgendwie als halbwegs fähig gezeigt hat, dann wissen ja auch die Betreuer, was sie einem für Arbeiten zutrauen können und wo ja auch die eigenen Interessen ist. Und dann hat man auch ein bisschen Möglichkeit, mit zu gestalten, was man denn in der Arbeit vielleicht machen möchte. Und nicht nur ein, hier, diese Arbeit bieten wir an, willst du oder willst du nicht?
Ja, und ich glaube, man kann wahrscheinlich schon viel früher praktischer reinblicken. Also das ist ja so ein bisschen natürlich auch studiengangsabhängig. Hier bei dir in den Materialwissenschaften hat man viele Laboreinheiten auch schon während des Studiums. Aber ich glaube, dass man so richtig nochmal diesen Transfer eben hat, wo endet wann, wie, was. Was ich hier gerade in der Theorie lerne oder in der Theorie mir angucke, ist natürlich mit einer Hiwi-Stelle nochmal eine weitere Chance einfach.
Definitiv, das hat mir einen guten Motivationsschub fürs Studium damals gegeben.
Ja, glaube ich.
Weil ich ja auch am Anfang mit den ganzen Theorievorlesungen immer ein praktischer Mensch gewesen. Und dann war sie so, okay, ja, jetzt haben wir das gelernt und warum, wozu, was bringt mir das? Und wenn man dann aber halt im Hiwi-Job so ein bisschen sieht, wie dann später der Alltag aussieht und dass das doch irgendwie ein bisschen Relevanz hat, was man da lernt, das hilft einem schon ungemein. Oder zumindest mir persönlich.
Ja. Jetzt hast du gesagt, okay, die Leute sind auf dich zugekommen. Da gab es quasi ein Projekt. Das heißt, auch bei dir wird es wahrscheinlich so sein, es ist ein größeres Projekt, an dem mehrere Personen irgendwo beteiligt sind. Und deine Promotionsarbeit bietet ein Element, ein Puzzleteil zu einem übergeordneten Thema?
Ja, es ist jetzt nicht riesig, das Projekt. Das ist ein sogenanntes ZIM-Projekt. Das steht für Zentrum für Innovation im Mittelstand. Das heißt, da macht die Uni mit einem mittelständischen Unternehmen zusammen ein Projekt. Das ist dann typischerweise für 2 Jahre angelegt.
Okay.
Und seitens der Uni ist dann, glaube ich, meistens so 1,5 Stellen da drin für die 2 Jahre. Und dann können da also jetzt in dem Fall sozusagen ich als Doktorand hauptsächlich drauf und dann irgendwie andere Leute dann unterstützend haben da noch eine Zusatzstelle mitbekommen.
Okay, wenn du jetzt sagst 2 Jahre, da werde ich natürlich hellhörig, aber auch nur, weil ich das inzwischen hier durch den Podcast kenne, eine Promotion ist nicht in 2 Jahren geschafft. So grundsätzlich sagt man ja meist 3 bis 4 Jahre idealerweise. Viele sind aber auch eher 5 bis 6 Jahre, weil man dann entweder an anderen Projekten mitarbeitet und weil eine Promotion nicht nur eine Promotion ist, das wirst du mir gleich, oder eine Promotion ist eine Promotion, aber eine Promotion ist halt nicht nur Forschung, sondern ein Lehrauftrag oder Institutsaufgaben. Das wirst du mir gleich wahrscheinlich noch erzählen. Wie ist das bei dir gelöst?
Ja, also da haben wir das Glück, dass dieses Projekt von mir sehr gut lief und wir auch mit dieser Firma schon in der Vergangenheit einige Projekte zusammen hatten und deswegen quasi schon im laufenden Projekt das Nachfolgeprojekt dafür beantragen konnten. Das heißt, jetzt arbeite ich sozusagen nahtlos mit dem gleichen Setup und so weiter. Wir bauen das jetzt gerade um in der nächste Version halt für ein neues Projekt.
Ja.
Und so habe ich jetzt quasi dann wieder, also ich bin jetzt auch seit 3 Jahren dabei, habe dann jetzt noch für ein weiteres Jahr auf jeden Fall eine Stelle.
Ja, okay.
Bei all dem ganzen Stellengeschachere und was man nicht immer alles kennt als Doktorand, da ist unser Chef wirklich gut im Leute versorgt kriegen. Also
ja, da brauchst du ja keine Sorgen machen.
Genau, da bin ich entspannt.
Okay, jetzt würde ich sagen, du hast ja schon eingangs gesagt, was dein Thema ist. Vielleicht nimmst du uns ein bisschen mit. Vielleicht erzählst du uns was zum Unternehmen. Worüber reden wir, wenn es um die Anwendung geht? Was genau machst du oder ist das Endziel deiner Forschung?
Also das Unternehmen, mit dem wir zusammenarbeiten, die beschichten Drähte und Bänder für verschiedenste Anwendungen. Also das ist von medizinischen irgendwelche Katheter, die dann durch Adern geführt werden sollen, bis hin zu optischen, also dass dann irgendwie so Geflechtmatten für Fassaden oder so daraus entstehen. Und das heißt, die beschichten einfach Ware, also sie sind ein Halbzeughersteller. Die kaufen Draht ein, beschichten ihn dann und verkaufen ihn dann sozusagen an den Endkunden, der dann daraus ein Produkt fertigt. Und das Problem ist, dass viele dieser Beschichtungen technisch sehr anspruchsvoll sind. Also klar, so eine Fassade soll ja halt nicht nur 3 Jahre halten, sondern eher 30 oder vielleicht auch mehr. Und dann kommt man in so Fundamentalprobleme, dass Kunststoffe und Metalle sehr schlecht miteinander interagieren. Es ist super schwer, sowas wirklich dazu zu kriegen, ordentlich zu haften. Was man dann braucht, sind häufig sogenannte Haftvermittler. Das heißt, man muss irgendwelche aggressiven Chemikalien einsetzen.
Ja.
Und da ist jetzt schon absehbar, dass viele dieser Chemikalien in Zukunft eingeschränkt werden, was die Nutzung angeht. Das sind diese REACH-Verordnung, die man kennt, die Bleigießen an Silvester verboten hat und solche Sachen. Und das heißt, da haben die halt auch wirklich einen Need, etwas, oder also die brauchen etwas Neues, die brauchen Innovation und sie wollen Innovation. Und was wir hier versuchen, ist ein komplett anderes Verfahren zu etablieren, wie diese Verbindung zwischen Metall und Kunststoff herstellbar ist. Nicht mehr auf einer chemischen Basis, sondern indem wir ein mechanisches Verhaken schaffen. Und da kommt nämlich das, was ich am Anfang meinte, ich strukturiere Oberflächen. Ich ätze Löcher in Metalloberflächen, sodass dort so kleine Häkchen entstehen. Und dann kann man sich das am Ende wie so ein Puzzle vorstellen. Ein Puzzle kann man ja auch zusammendrücken und das hält. Obwohl da keinerlei chemische Verbindung, sondern einfach dadurch, dass es mechanisch formschlüssig ineinander steckt. Und wenn wir es jetzt schaffen, eine Struktur zu ätzen, die quasi wie so ein Puzzleteil in 3D aussieht, muss man danach nur noch einen Kunststoff da einmal reinkriegen. Und wenn er dann ausgehärtet ist, dann kann der da gar nicht mehr raus. Und an dieser Technologie, dieser Art zu ätzen, forscht in der Arbeitsgruppe eine gesamte Untergruppe und das auch schon seit vielen Jahren. Da gibt es dann immer neue Teilaspekte, neue Materialien kommen dazu. Und mein Projekt ist im Wesentlichen auf das Upscaling davon bezogen. Also quasi diese Technologie existiert seit ein paar Jahren, dass wir Edelstähle so ätzen können. Und ich sollte das jetzt so machen, dass wir das aber nicht mehr nur so 10 cm im Labor auf einer kleinen Probe machen können, sondern dass ich eine Rolle von unserem Produktpartner oder von unserem Industriepartner kriege und diese Rolle einfach in einer Anlage kontinuierlich ätze, damit das am Ende so lange Bänder werden, dass die sie bei sich in der Produktion erproben können. Das heißt quasi, ich habe in meiner Promotion angefangen auf 10 cm Stücken von einem 150 Mikrometer Draht und jetzt am Ende habe ich 2 Kilometer von einem 3 mm Flachband am Stück geätzt.
Ja. Also ich habe gleich mehrere Fragen, aber ich weiß, das ist so der typical Levy-Move, dass ich dann ganz viele Fragen stelle. Ich versuche die einmal zu orten. Also als erstes denke ich mir Stichwort Nachhaltigkeit. Kommt eindeutig dann. Das eine sind quasi Materialien, die so in Zukunft nicht mehr genutzt werden können. Und das bringt einen ja wahrscheinlich auch auf den Gedanken, was können wir dann vielleicht sogar nutzen, damit es möglichst langfristig auch nachhaltig ist. Könnte ich mir vorstellen. Dann wirst du mir vielleicht sagen, geht, geht nicht. Oder das waren Gedanken, die mit reingekommen sind. Manche Materialien funktionieren, manche aber auch auf keinen Fall. Dann frage ich mich, ob, wenn sich jetzt so eine neue Technik dahingehend entwickelt, dann ja auch im Großen technische Anpassungen passieren müssen oder nicht. Also was du ja jetzt im Labor machst, muss ja irgendwann nicht mehr nur durch eine Person machbar sein, wahrscheinlich. Das wäre ja fürs Unternehmen und auch für andere Unternehmen wahrscheinlich nicht erstrebenswert. Also fangen wir erstmal mit der Nachhaltigkeit an. Und dann kannst du mir ja mal erzählen, wie ihr das quasi jetzt von dem, was du geschaffen hast, auf noch größer irgendwann gedenkt zu machen.
Nachhaltigkeit ist ganz klar halt, wir wollen von dieser chemischen, diesen aggressiven Chemikalien weg. Wir machen das Ganze elektrochemisch, das heißt, wir setzen eine sehr schwache Säure ein, harmloser als Magensäure ist, was die Konzentration angeht. Jagen dafür aber jede Menge Strom durch das System durch und da kriegen wir auch diese Kontrolle, dass wir diese Strukturen herstellen können. Da haben wir den Fundamentalvorteil, dass Elektrochemie ist etwas, da braucht man hohe Ströme, niedrige Spannung. Das gleiche zählt für Solarzellen. Das heißt, wir haben da also diesen fundamental nachhaltigen Aspekt, dass Solarenergie quasi ideal geeignet ist, um dann auch unsere Anlage später zu betreiben.
Wenn du sagst, um die Anlage zu betreiben, das wäre dann quasi das Endprodukt von dem, was du jetzt machst und nach in größeren Mengen herstellst, dass das dann irgendwann eben durch dementsprechende Geräte bei den dementsprechenden Unternehmen automatisiert läuft.
Ja, also quasi das Ziel von dem Projekt ist es, dass ich eine Anlage gebaut habe mit meinen Kollegen zusammen, die alle Informationen liefert, die jetzt unser Industriepartner bräuchte, um diese Anlage in industrietauglich zu bauen.
Ja.
Also sie muss quasi lang genug laufen, dass man sieht, was geht zuerst kaputt, wo hat man Verschleißteile.
Ja.
Wir haben ja auch hier im Labor die Vorzüge, dass wir nicht ganz so hohe Sicherheitsanforderungen haben, weil bei uns ja nur fachkundiges Personal dann an der Anlage ist. Das muss ja nicht jetzt in einer Betriebsumgebung, wo halt aus Versehen der Gabelstapler gegenfahren könnte, jetzt mal ein bisschen übertrieben gesagt, standhalten. Das ist so die Zielsetzung, dass die das Know-how haben am Ende und wissen, okay, wir müssen da jetzt noch mal ein bisschen Geld auf das Problem schmeißen, aber verstanden haben wir es schon mal.
Ja, jetzt nimm uns mal mit zu deinem Start. Also wir haben unterschiedliche Promotionsarbeiten hier. Manchmal startet man mit einer einjährigen Vorrecherche, um überhaupt zu gucken, was gibt's. Das war ja in deinem Fall so gesehen gar nicht mehr nötig, weil dieses Projekt lief schon. Es gab auf jeden Fall ja schon Status quo. Konntest du sofort loslegen? Gehst du hier ins Labor in deinem Gebäude? Jetzt werden viele sagen, in welchem Gebäude? Hier an der Technischen Fakultät, Gebäude A. Bist du auch im Reihenraum? Wie sieht deine Forschung aus?
Ich bin hier bei uns wirklich auf der gleichen Etage im Labor gewesen am Anfang und im Prinzip fing es bei mir so an, dass mir erklärt wurde, was im Vorgängerprojekt gemacht wurde. Da wurden dünne Drähte schon so kontinuierlich geätzt. Da sind dann aber Phänomene bei aufgetreten, die man nicht verstanden hatte zu dem Zeitpunkt, wo es dann erstmal hieß, okay, wir bauen jetzt einen kleinen Aufbau, Labormaßstab wieder, 10 cm Stück und versuchen erstmal rauszufinden, was denn da eigentlich passiert ist.
Mhm.
Ja, und dann war quasi meine erste Aufgabe, diesen Aufbau zu bauen und mir zu überlegen. Und an dem habe ich dann halt für mich dann die Erfahrung gesammelt, erstmal mit dieser Materie, worauf kommt es an, was sollte man vielleicht nicht kurz schließen.
Ja.
Von da bin ich dann sozusagen immer größer geworden und irgendwann kam dann der Punkt, wo die Anlage so groß wurde, dass sie hier nicht mehr bei uns im Labor statt, kein Platz mehr gefunden hat. Und durften wir jetzt netterweise ins von der Nachbararbeitsgruppe, die hatten einen freien Laborraum und dann sind wir darüber gezogen, weil die ist am Ende war sie jetzt so circa 6 Meter lang.
Okay.
Also schon ein bisschen,
schon auf jeden
bisschen
Fall.
Größeres Kaliber geworden.
Ja. Ja. Ich stelle mir das total sinnstiftend vor, wenn man so wie du jetzt ein Projekt oder eine Promotionsarbeit hat, wo man genau sieht, das, was ich hier mache, kommt auch unmittelbar in den Einsatz. Also das ist natürlich jetzt gar nicht despektierlich gemeint Grundlagenforschung gegenüber, wo man ja auch einen aktiven Mehrwert schafft. Aber bei dir ist es ja von Anfang an klar gewesen, egal was ich hier herausfinde, es wird auf jeden Fall für dieses Projekt in diesem Ausmaß einen Erkenntnisgewinn geben. Und so wie du es beschreibst, ja auf jeden Fall auch erfolgreich. Also ihr habt es geschafft, immer größer werden zu können. Wie ging es dir damit? Hat dich das motiviert? Also gut, du wirst gleich sagen, ja, natürlich hat mich das motiviert.
Definitiv.
Aber wir wissen hier im Podcast, Forschung ist jetzt nicht immer nur Erfolg und ich gehe mal davon aus, du wirst in den 3 Jahren auch Erlebnisse gehabt haben, wo Dinge nicht so geklappt haben, wie du es dir vorgestellt hast. Hat dir das dabei geholfen?
Definitiv. Also die Sinnhaftigkeit meiner Arbeit stand für mich nie in Frage.
Mhm.
Also ich hatte immer Bock darauf. Klar, mal lief's nicht so gut, das gehört dazu. Dazu kommt aber auch, dass mein Betreuer hier, Jürgen Carstensen, die ihn hier kennen, wissen, er ist eine sehr einzigartige Person und er ist wirklich ein knallharter Wissenschaftler. Und er bringt dann dieses Mindset bei. Und dann ist man nämlich irgendwann auch an dem Punkt, dass immer dann, wenn es nicht funktioniert, wird es spannend. Also solange alles funktioniert, lernt man nichts Neues. Dann funktioniert ja alles schon so, wie man es sich vorher gedacht hat. Also sobald etwas nicht klappt, ist man, okay, hier können wir was Neues verstehen, was Neues lernen. Und wenn man dann halt hier so eine gute Gruppe hat mit einem schönen Team, wo man einfach wirklich sehr schnell Diskussionen anregt. Also wir haben super viel diskutieren wir immer. Dann ist einfach dieser wissenschaftliche Erkenntnisgewinn so richtig da. Und das macht dann auch Freude. Da muss man sich manchmal quasi wieder in Erinnerung rufen, dass das eigentlich gut ist, wenn was schief geht. Weil nur dann lernt man nice Sachen. Aber im Großen und Ganzen, quasi projektbezogen, hatte ich selten Motivationsprobleme.
Ja, glaube ich dir. Also ich finde grundsätzlich, wenn wir uns jetzt den MINT-Bereich angucken oder du hast ja auch gesagt, biomedizinische Bereiche, dann hat man irgendwie auch gleich das Gefühl, okay, irgendwann gibt es eine Technologie, die höchstwahrscheinlich im Menschen, mit dem Menschen in die Umsetzung kommt. Da hat man natürlich vielleicht noch die Hürde, dass dann solche Studien erstmal viel, viel Zeit in Anspruch nehmen, dass man einen langen Atem haben muss. Aber auch da sieht man, es wird irgendwie einen sehr sinnvollen Einsatz dafür geben. Und bei dir finde ich die Möglichkeit, einfach direkt mit dem Endnutzer, also diesem Unternehmen, immer auch im Austausch zu sein, sich da ja auch Feedback zu holen. Also in dem Moment hast du ja die Möglichkeit zu sagen, das und das kann es jetzt gerade. Man kann wahrscheinlich immer auch nochmal adjustieren. Was sind vielleicht dann neue Anforderungen? Gerade dadurch, dass es ja ein längeres Projekt ist, wird sich das ja auch so ein bisschen adjustieren. Man hat ja jedes Jahr irgendwie da neue Erkenntnisse auf Forschungs-, aber auch auf Unternehmensseite. Und das, was du beschrieben hast, finde ich irgendwie auch schön, dass das Projekt davor ja offensichtlich Fragestellungen aufgeworfen hat, die man dann eben auch wieder neu berücksichtigen kann, die vielleicht neue Forschungsmöglichkeiten ergeben, worüber man überhaupt gar nicht vorher nachgedacht hat, weil einem gar nicht klar war, okay, was passiert da? Und dann finde ich es natürlich spannend zu sagen, das ist so ein bisschen das WissenschaftlerInnen-Mindset zu sagen, erst wenn man nicht vorankommt, wird spannend. Kann ich natürlich total verstehen.
Wird schnell frustrierend, aber davon darf man sich halt dann nicht abhalten lassen.
Ja, also hier im Podcast waren, glaube ich, schon tatsächlich, ist ein guter Querschnitt. Es gibt Leute, die sind genauso wie du, die quasi sagen, das muss man einmal verinnerlichen und dann hat man da auch einen guten, findet man auch einen guten Umgang mit. Ich kenne auch Leute, denen hat man angemerkt, die stecken vielleicht gerade auch in der Krise und das zieht schon ordentlich, wenn man einfach einen Aufbau hat und es geht vorne und hinten nicht und man denkt sich, ich habe es doch genauso gemacht, alles links und rechts müsste genauso funktionieren. Alle Leute, die ich befrage, haben auch keinen Ansatz mehr und dann muss ich das irgendwie noch 30 Tage durchziehen und plötzlich klappt es und man muss irgendwie erstmal die Variablen austarieren, warum, um Himmels Willen, ein Aufbau so nicht funktioniert hat. Kann ich auch verstehen, dass das für Leute durchaus kräftezehrend ist.
Ja, das muss ja auch nicht alles funktionieren. Also ich hatte es in meiner Masterarbeit auch, dass wir gesagt haben, das Thema, was er macht, das ist ein, wenn das immer so schön High Risk, High Gain oder, also es war halt einfach völlig möglich, dass das nicht funktioniert. Und es hat am Ende auch nicht funktioniert.
Ja.
So, und das muss man dann halt auch irgendwie lernen, ja damit klarzukommen, dass ja auch das Wissenschaft ist.
Voll. Aber das ist ja dann in der Promotion anders. Oder weiß ich nicht, wie es hier gehandhabt wird. Ich hatte das erst vor kurzem, dass jemand gesagt hat, ich habe mich jetzt dazu entschieden, keine 3 Paper zu veröffentlichen, sondern eine Monographie zu schreiben, weil auch meine Nichterfolge in Anführungsstrichen ja einen Erkenntnisgewinn darstellen und ich möchte, dass die auf jeden Fall dokumentiert werden und Paper häufig darauf angelegt sind, dass man Erfolgsgeschichten erzählt.
Das ist ja einfach eigentlich ein Fehler im wissenschaftlichen System.
Voll, sehe ich genauso.
Es gibt ja mittlerweile auch manche Journals, die anfangen, so quasi auch Negativ-Stories aktiv, oder dass man so einen gewissen Prozentsatz Negativ-Stories auch mit veröffentlichen muss. Finde ich eigentlich sehr gut.
Ja.
Bei uns ist, zumindest in diesen Industrieprojekten, haben wir halt leider nicht so viele Möglichkeiten, was zu veröffentlichen, weil man da ja auch schnell dann unter irgendwelchen NDAs steckt, also
ja,
irgendwelche Geheimhaltungsklauseln hat.
Ja. Was wird es dann bei dir am Ende? Also es werden keine 3 veröffentlichten Paper.
Paper vermutlich nicht. Patente zählen dabei sowas ja auch mit rein. Und das wird vermutlich am Ende dann eine Frage, was die aktuelle Promotionsordnung dann auch sagt.
Okay.
Ich weiß, unser Betreuer, der bevorzugt eher Monographien. Mir wäre natürlich Paper an sich auch lieber, aber das muss sich ja auch ergeben, dass dann die Paper da sind. Also ich werde quasi nicht auf Teufel komm raus jetzt Paper veröffentlichen, nur um nachher daraus dann eine Arbeit zu machen. Sondern ich habe hier Spaß an meiner Arbeit und hoffe, dass ich am Ende daraus irgendwie dann eine Promotion auch noch zusammengeklatscht kriege.
Ja, aber das klingt ja auf jeden Fall so.
Ja, also mache ich mir auch keine Sorgen.
Aber das heißt, da bist du noch gar nicht angekommen. Also meintest ja 3. Jahr, du hast jetzt auf jeden Fall 1 Jahr die Stelle definitiv. Wann glaubst du, steht das so an, dass du mit dem Schreiben starten musst?
Wäre besser, wenn ich früher anfange.
Morgen.
Aber es ist getreu dem Motto, ich habe ein Motivationsproblem, bis ich ein Zeitproblem habe,
okay.
Wird das wohl noch ein bisschen auf sich warten lassen.
Ja, gut. Weißt du schon für dich, wissenschaftliche Karriere, das ist es auf jeden Fall weiter. Ich würde gerne danach hier weiter forschen, vielleicht sogar in einem Projekt, aber zu einem anderen Teilbereich. Oder ich möchte gerne eine Postdoc-Stelle eventuell in Erwägung ziehen. Oder hast du die Möglichkeit, theoretisch auch über das Unternehmen, also das haben wir ja häufig auch hier, dass wir das gar nicht mal so erklären. Aber gerade in deinem Bereich gibt es Forschung an Universitäten, aber es gibt natürlich auch Forschung in der Industrie und an den Unternehmen direkt. Und die Möglichkeit hättest du ja auf jeden Fall auch. Ob jetzt bei dem Unternehmen, mit dem ihr gerade kooperiert, weiß ich gar nicht. Aber du könntest natürlich auch als Wissenschaftler später in irgendeinen Industriebetrieb gehen.
Ja, da hängt bei mir das Problem, dass ich ein absolutes Küstenkind bin und mir deswegen auch jetzt nicht wirklich vorstellen könnte, in den Süden zu ziehen, wo ja die meiste, zumindest private Forschung dann stattfindet. Das ist ja da alles rund Stuttgart und so.
Ja.
Da ist hier oben ja das generell etwas dünn gesät, was Unternehmen angeht. Ja, rein von der Arbeit her kann ich mir das total vorstellen, hier auch noch als Postdoc zum Beispiel zu bleiben. Hängt natürlich alles davon ab, wie dann die Projektlage ist, was für Stellen da sind. Auch natürlich privat, wie meine Freundin irgendwie dann fertig wird, wie das mit dem Job dann wird. Das sind ja auch alles Geschichten, das muss man dann gucken. Da bin ich so ein Typ, der das einfach auf mich zukommen lässt und irgendwas wird man schon finden. So, ich habe jetzt keinen Druck, hier wegzukommen, würde ich mal so formulieren.
Ja.
Also prinzipiell, ich arbeite hier super gern mit den Leuten, gern am Thema. Habe natürlich aber jetzt auch keine Lust, mit befristeten Stellen alle 4 Monate oder so einen neuen Vertrag zu haben.
Ja, das kann ich verstehen. Jetzt hast du ja erstmal, wie gesagt, bist erstmal noch an der Promotion und dann schaust du weiter. Promotion bedeutet ja, ich habe es vorhin schon angedeutet, nicht nur arbeiten im Labor, nicht nur forschen an deinem Forschungsthema, sondern viele Promotionsstellen haben irgendwie noch einen Lehrauftrag oder andere Aufgaben. Wie ist es bei dir hier?
Na, es ist auf jeden Fall Betreuung von Studenten, also sowohl Bachelor- als auch Masterarbeiten natürlich. Das macht mir auch extrem viel Spaß, weil man dann ja wirklich auch wieder sehr, sehr tief ins Labor dann einsteigt und wirklich eine Menge Experimente dann ja auch dann gemeinsam hat. Und man ja auch selber so ein bisschen übt, dann wissenschaftlich zu diskutieren mit seinen eigenen Studenten. Haben wir natürlich auch Praktikumsversuche, die immer mal betreut werden müssen. Richtigen Lehrauftrag habe ich persönlich jetzt nicht, also in Form von Vorlesungen oder einer Übung oder so, die ich betreue. Kommt aber auch daher, dass ich relativ viel Verantwortung, was so Geräte und so übernehme, weil ich halt eben diesen großen mechanischen Hintergrund habe. Also wenn es jetzt hier um das Betüdeln der 3D-Drucker und ähnlicher Gerätschaften geht.
Dann machst du das.
Ja. Aber an sich so mit Studenten arbeiten, finde ich, es macht einfach Spaß.
Ja. Ja, schön. Also auch das ist ja eine Typsache. Ich weiß, ich habe immer gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich mir sowas vorstellen könnte, wenn jetzt eine Promotion mein Weg gewesen wäre. Aber was ich auf jeden Fall als Riesengewinn sehe, ist das, was du ja auch gesagt hast, dass man eben in den wissenschaftlichen Austausch geht, entweder zu anderen Themen oder vielleicht auch zu eigenen Themen, die man da vielleicht nochmal feedbacken lässt. Vielleicht kommen plötzlich Fragen, die man so gar nicht auf dem Schirm hatte, dann aber aus einer anderen Perspektive, wo man sagt, okay, kann ich gar nicht richtig beantworten. Gut, dass ich da nochmal eine zweite Meinung zugehört habe. Du hast jetzt das Thema Grete angesprochen und wir haben das hier im Podcast schon 2-3 Mal gehört und mir ist aufgefallen, ich habe dann mal nachgehakt, aber ich glaube für viele, die nicht im MINT-Bereich unterwegs sind oder vielleicht auch hier an der TF promovieren oder arbeiten, dass nicht so ganz klar ist, was das bedeutet. Also ich hatte hier, glaube ich, 1-2 Docs zu Gast, die gesagt haben, ja, meine Forschung ist auf jeden Fall davon abhängig, ob das Gerät überhaupt funktioniert oder ich muss vielleicht erstmal das und das einstellen oder es ist gerade im Wartungsprozess und dann muss ich 2-3 Monate warten und man denkt sich von außen ja irgendwie, wie kann man sich das vorstellen? Das kann ja gar nicht sein. Vielleicht magst du ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, weil das natürlich auch so ein bisschen an der Komplexität dieser Geräte ja auch irgendwo mithängt.
Und das Schöne, dass ich zum Glück nicht an solchen Großgeräten, also wir haben ja hier irgendwie Rasselektronenmikroskop oder irgendwelche Sputteranlagen, die dann weiß Gott wie viel 10.000 Euro gekostet haben und Wartungsverträge und ich weiß nicht was haben, da bin ich zum Glück nicht von abhängig. Beziehungsweise hier in der Arbeitsgruppe machen wir sehr viel unserer Aufbauten halt wirklich selber. 3D-Druck, Laserschneiden, solche Sachen haben wir hier und das sind dann quasi die Geräte, mit denen ich mich täglich rumärgern darf, wenn dann wieder der 3D-Drucker rumzickt oder so. Das ist quasi eher, ich sag mal, eine sehr, sehr schöne Hobbywerkstatt, die ich hier habe.
Also kommst du eigentlich noch einer Leidenschaft nach?
Ja, das kommt von privat quasi. Manchmal wünsche ich mir noch ein paar mehr Geräte hier, aber dafür haben wir hier andere Sachen, die ich zu Hause nicht habe. Und wird teuer, wenn ich dann irgendwann hier nicht mehr auf die Geräte zugreifen kann und meinen eigenen Fuhrpark zu Hause zusammenstellen muss. Also ein Lasercutter ist wirklich hervorragend. Ich glaube, es gibt hier bald auch keine Hochzeit oder Co. mehr, wo nicht solche Sachen mitverwendet werden.
Vielleicht magst du uns noch mal mitnehmen, eine Herausforderung. Also ich finde, wenn man sich anschaut, was hat vielleicht mal nicht geklappt, kann man noch mal einen Tick mehr sehen, wie forschst du? Vielleicht überlegst du, welches Beispiel passt da gerade ganz gut. Was hat mal nicht funktioniert? Wo musstest du grübeln? Wo musstest du was ändern? Nimm uns da gerne quasi mit an deinen Laborarbeitsplatz.
Also die konkreten Beispiele, die mir jetzt einfallen, sind leider relativ abstrakt. Das geht dann aber häufig in so eine Richtung, dass man denkt, man macht alles besser und am Ende funktioniert gar nichts mehr.
Ja.
Wo man dann quasi merkt, man hat überhaupt noch gar nicht verstanden, welcher von den ganzen Sachen, die man da macht, überhaupt eigentlich Einfluss haben oder welchen Einfluss das ist. Also, keine Ahnung, hat er ein Problem, da ist ein Rohr undicht geworden mit der Zeit. So, dann habe ich ein anderes Dichtmittel verwendet und plötzlich hat es ganz anders funktioniert. Da war also sich ganz anders verhalten. Und war auch dieses so, okay, ich habe doch eigentlich nichts geändert, nur ein anderes Dichtmittel als vorher verwendet. Und da, dann fängt man an, erstmal so systematisch rumzuprobieren. Okay, jetzt mache ich es mal mit dem einen, dann mit dem anderen, dann mal den Prozessschritt, weil man weiß ja auch nicht wirklich, ob man jetzt alle 5 Sachen gleich gemacht hat.
Ja.
Aber wir hatten zum Beispiel das ist vielleicht ein gutes Beispiel, da hatten wir eine Bachelorarbeit angefangen und da haben wir Kupfer geätzt. Und das hat so auf Anhieb funktioniert damals. Wir wussten nicht genau, warum es funktioniert, aber schon mal cool, dass es funktioniert. So, okay, jetzt finden wir mal raus, warum es denn eigentlich funktioniert. Und es hat dann auch alles geklappt. Und irgendwann hat es nicht mehr funktioniert. Mit genau den gleichen Proben, die quasi waren noch vom ersten Blech, was wir bestellt hatten, was wir klein geschnitten haben, lagen diese Proben da noch rum. Wir wollten es wieder machen und es hat gar nichts mehr geklappt.
Ja.
So, und dann fängt man an, rauszufinden, es macht einen Unterschied, ob diese Proben vorher im Labor rumlagen oder im Büro, weil sie im Labor irgendwie anders oxidiert sind als im Büro, wo es wärmer und trockener ist.
Ja.
Oder solche Sachen, dass dann plötzlich, wir machen es ja elektrochemisch, das heißt, wir nutzen Labornetzteile. Und dann geht es mit einem Netzteil und mit dem anderen nicht.
Ja.
Und dann denkst du auch so, okay, die sind vom gleichen Hersteller, haben die gleichen, sozusagen das gleichen Parameter auf dem Typenschild. Aber irgendwas muss ja anders sein. Und nur weil sie irgendwie von unterschiedlichen Serien, also unterschiedlich alt sind. Und dann fängt man halt an zu messen und sich das anzugucken und sieht, okay, das eine schaltet schneller aus als das andere. Ja, okay, dann lass uns das mal probieren. Ja, plötzlich funktioniert es wieder. Mhm. Und das sind dann so diese Sachen, wo halt auch dann gerade jetzt bei den Master- und Bachelor-Arbeiten, wo man, am Anfang kommt ja so ein Student zu dir, fragt dich nach einem Thema und dann fasst man das ja meist schon so allgemein wie möglich, aber hat ja schon eigentlich einen konkreten Plan, ja, wo es hingehen soll. Und dann stellt man halt zwischendrin fest, okay, wir kommen im Leben nicht so weit, aber hier vorne, da ist sozusagen dieser eine kleine Schritt, der uns vorher überhaupt nicht bewusst war, der ist super elementar wichtig. Hm. Dann ist man wieder an diesem Punkt, dass man jetzt merkt, okay, hier lernen wir gerade fundamental etwas.
Ja.
Was uns dann auch für andere Projekte vielleicht was bringt.
Ja, absolut. Also es sind ja dann einfach in dem Moment Situationen, die ganz neu auftreten. Das heißt, ihr könnt selbst darüber wahrscheinlich, je nachdem wie groß dann die Erkenntnis ist, ein ganz neues Projekt, einen ganz neuen Ansatz, genau, drunter starten.
Ist tatsächlich auch so passiert, dass ich quasi eine Sache aus Versehen rausgefunden habe mal, weil ich was verpolt angeschlossen habe, einfach nur falsch rum ans Netzteil, mhm, und habe gesehen, ach, plötzlich ist auch das Rohr, was eigentlich nur zum Elektrolytleiten da ist, wurde auch geätzt. Und dann so, dann können wir dieses Material ja vielleicht auch irgendwie anstoßen. Und dann hat sich das dann so entwickelt, dass man dann weiter geforscht hat an dieser Sache. Und ich meine, das ist jetzt immerhin groß genug, dass ich damit dann zu Konferenzen fahren kann, um es vorzustellen.
Ja.
Das ist natürlich auch total schön, wie man dann wirklich sieht, dass dann so auch so eigene Projekte irgendwie Fuß fassen und jetzt langsam an den Punkt kommen, wo dann auch die Industrie drauf aufmerksam wird.
Ja, total. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, so Konkurrenz. Also du hast zwar gesagt, ich muss so ein bisschen gucken, was kann ich wie veröffentlichen, aber wie ist da momentan so die wissenschaftliche Bubble allgemein? Ist das was, wo relativ viele zu forschen oder geht es da wirklich auch elementar um Zeit, dass man möglichst die erste Person ist, die da die Errungenschaft hat?
Zum Glück in dem Feld jetzt nicht so. Also ich,
okay,
glaube, da sind wir hier eine der wenigen Gruppen, die diesen Bereich da machen, aber da nutzen wir halt auch schon aus, dass das schon in der Vorgängerarbeitsgruppe quasi angefangen wurde. Das heißt, da sind einfach jetzt, keine Ahnung, 30 Jahre Erfahrung in diesem Feld da.
Mhm.
Und da gibt es dann, glaube ich, nicht so viele, die dann da an vergleichbaren Sachen arbeiten.
Okay, das ist ja ein Riesenvorteil.
Ja, also ich habe mich jetzt noch nie von extern gestresst gefühlt.
Ja, und das heißt, also wir haben da vorhin ja drüber gesprochen, es hat einen riesigen Nachhaltigkeitsaspekt. Weißt du, wie das Ganze ins Rollen gekommen ist? Weil das ja manchmal so ist, dass Unternehmen natürlich auf dem Schirm haben, was wird in den nächsten Jahren passieren? Werden wir mit den Dingen, die wir jetzt gerade so benutzen, auch zukünftig weiterarbeiten können oder eben nicht? Also ist das quasi schon vorausschauend daraufhin angedacht gewesen oder eher zu sagen, wir wollen wirklich bewusst nachhaltiger arbeiten oder, das wirst du mir gleich sagen, die Technologien, die ihr entwickelt, sind sowohl, oder die Ansätze, die ihr da entwickelt, sind sowohl nachhaltiger, es ist ein perfektes Timing, weil gewisse Dinge in Zukunft so nicht mehr funktionieren und sind vielleicht auch einfach kostengünstiger in der Herstellung.
Ich weiß bei meinem Projekt nicht, wie es kam, weil wir da auch schon Vorgängerprojekt vorher war und so. Aber was typischerweise ist es eigentlich so, dass wir hier ein, ich sag mal, eher Grundlagenpaper irgendwie veröffentlichen, mit natürlich dann schon einfach ein paar Anwendungsoptionen, weil wir wollen das ja auch, dass das irgendwie in der Realität ankommt und nicht nur reine Grundlage ist. Typischerweise werden dann tatsächlich über diese Paper oder über die Pressemitteilungen, die dazu rausgehen, dann die Unternehmen aufmerksam und schreiben einen dann an und dann, keine Ahnung, dann kriegt man hier nach so, je nachdem wie erfolgreich so ein Paper natürlich ist, dann kriegt man 15 Anfragen. Davon sind dann vielleicht 13 welche, die es nicht so in sich haben, aber manchmal sind halt auch 2, 3 dabei, wo halt dann quasi ein Unternehmenspartner entweder zufällig das Problem hat, was man selber adressiert hat, oder aber denkt, das klingt interessant, vielleicht können wir das für unser Problem setzen. Und das heißt, wir haben relativ oft irgendwelche Meetings dann, wo wir uns im Prinzip mit einem Unternehmen treffen, online natürlich meistens, und dann so, das sind unsere Lösungen, sagt ihr doch mal, welche Probleme ihr habt, vielleicht finden wir ja zusammen.
Ja, spannend. Also darüber haben wir noch nie gesprochen. In manchen Fachbereichen, die sich hier vorstellen, bietet sich das natürlich auch überhaupt gar nicht an. Aber da steckt dann einfach auch eine große wirtschaftliche Kraft dahinter, die natürlich auch dann hier ja Forschung mitfinanziert. Stelle ich mir auch spannend vor, wieder für deine Stelle an sich. Klar, du hast ein definiertes Projekt, aber man hört natürlich auch links und rechts, was so gerade geht und was quasi ja offensichtlich vor der finalen Anwendung alles so überlegt wird.
Und man ist ja auch in den anderen Sachen dann involviert.
Also ja, das, ihr habt ja einen Austausch.
Das würde ich auch sagen, ist, ne, oder man muss sie auch selber machen im Zweifelsfall. Das würde ich sagen, ist so die größte Herausforderung eigentlich, dass man in diesem gesamten Portfolio an Projekten, die man dann irgendwie mehr oder minder parallel macht, wo man hier mal Vorexperimente irgendwie macht für das eine Unternehmen oder so, ob das überhaupt geht, dann noch da und das war ja cool und da haben wir doch auch mal das rausgefunden, wollen wir uns das nicht nochmal angucken und wir könnten doch noch jenes, dass man da seinen Fokus dann nicht verliert, weil es dann teilweise doch ein bisschen, ja, einfach viel wird.
Also du hast auf jeden Fall die Möglichkeit, noch viele, viele Jahre zu unterschiedlichen Dingen zu forschen.
Ja, also wenn ich eins sicher weiß, dann, dass es hier nie langweilig werden wird.
Ja, ah, voll schön. Das glaube ich und auch das haben wir hier schon gehört, dass man manchmal quasi an einen Punkt kommt, wo man sich erhofft hat, dass gewisse Dinge passieren, man zwar Erkenntnisse hat, aber man auch weiß, so wie ursprünglich gedacht, wird es leider nicht werden und das, was es jetzt wird, ist eigentlich nicht das unbedingt, was man selber wollte. Von daher auch da ja eine schöne Entwicklung. Jetzt hast du Konferenzen angesprochen, das haben wir natürlich hier auch schon im Podcast gehört. Geht auch schon so ein bisschen in Richtung Wissenschaftskommunikation, je nachdem welche Konferenzen auch tatsächlich nicht mehr nur intern. Wie ist es bei dir? Wie erlebst du das? Du hast ja gesagt, es ist für dich auf jeden Fall sehr motivierend, so die eigenen Erkenntnisse auf Konferenzen irgendwo auch vorzustellen. Du hast gesagt, du wirst eingeladen, also nicht mehr nur verpflichtende, in Anführungsstrichen, Konferenzen.
Ja, es ist noch nicht, dass ich wirklich Speaker-Invites von reellen Konferenzen kriege, aber dass man halt sich auf einen Talk dann ja bewirbt und,
ja,
und die dann immer hinkriegt.
Ist das dann auch international ausgelegt? Mhm. Ja, okay. Was war so dein Favorite? Hast du einen?
Ich bin noch nicht auf so vielen gewesen. Ich war einmal in Rostock, das war eher jetzt von den Sonderforschungsbereichen. Das war quasi eher etwas, wo sozusagen sich hier lokal die Cluster vernetzen wollten, wo einfach mal so jeder quasi ein bisschen gezeigt hat, was die einzelnen Projekte denn machen.
Mhm.
Ja, aber im Jahr davor sind wir tatsächlich zur MAS nach Seattle geflogen hier mit einer Handvoll Leute aus der Arbeitsgruppe und durften dann da auf der großen internationalen Konferenz das mal vorstellen.
Ja, sehr cool.
Jetzt geht's demnächst nach Prag, wo dann auch mal internationales Fachpublikum da ist und dann muss man sich ja vorher auch nochmal so ein bisschen genauer überlegen, oder was heißt genau überlegen? Ich finde, in dem Moment, wo man anfängt, seine Wissenschaft runterzubrechen, um sie in einen 10-Minuten-Vortrag zu quetschen, merkt man ja, ob man es wirklich verstanden hat oder ob man manche Sachen auch nur so Handwaving quasi, ja, klingt logisch, passt schon mal.
Ja, da sprichst du was an, was dann wirklich auch ja externe Wissenschaftskommunikation betrifft. Auf diesen Konferenzen hat man natürlich die Möglichkeit, einmal auch da wieder des Feedbacks, also einfach von anderen Leuten mit Fachexpertise vielleicht Anregungen zu bekommen, aber natürlich auch einfach, je nachdem wie interdisziplinär diese Konferenzen aufgebaut sind, die Möglichkeit eben zu schauen, was gäbe es noch an Möglichkeiten, weil die ja häufig, oder beziehungsweise weiß ich überhaupt gar nicht, aber ich kenne auf jeden Fall Konferenzen, die dann mehr im akademischen Fachbereich aufgebaut sind und jetzt nicht per se industrieoffen, aber auch diese gibt es natürlich.
Bei denen ich jetzt war, waren auch immer eher akademisch, sehr breit akademisch aufgestellt. Dann natürlich, also ja, und die MRS ist riesig, die hat irgendwie 20 Symposien oder so parallel laufen mit den ganzen Unterthemen.
Ja.
Aber ja, es gibt natürlich auch Industriemessen, wo man hin kann oder so. Also da war ich jetzt nicht involviert, aber die Arbeitsgruppe hat in einem anderen Themengebiet hier, waren sie auf der Hannover Messe beispielsweise, ich glaube letztes oder vorletztes Jahr, und hat da quasi was vorgestellt, um Industriepartner zu finden. Und da ist jetzt auch mittlerweile irgendwie ein Startup draus entstanden, dann aus dem Bereich.
Ja, cool. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit nach einer Promotion, gerade hier, dass man irgendwie sagt, man geht aktiv selbst in die Produktentwicklung, man gründet selbst aus. Das wird in Schleswig-Holstein durchaus auch supported, also auch in anderen Bundesländern, aber hier gibt es ja immer wieder dementsprechende Veranstaltungen. Ja. Jetzt sind wir recht fortgeschritten in unserer ersten Folge und ich würde sagen, damit wir auch mit Forschung enden, nimm uns doch nochmal mit in dein Status quo. Ihr seid umgezogen, ihr braucht ein größeres Labor. Was macht ihr jetzt gerade aktuell? Was machst du quasi jetzt noch für Versuche, für letzte ja, Ideenumsetzung, bevor du dann irgendwann halt mit dem Schreiben anfangen musst?
Also jetzt gerade ist wirklich Umbau der Anlage jetzt. Wir haben das letzte Jahr im Prinzip damit verbracht, rauszufinden, was wir jetzt für das neue Projekt alles ändern müssen. Und da geht es dann jetzt an die Umsetzung. Also ich befeuere die 3D-Drucker, dass sie neue Teile drucken, habe heute den halben Tag Aluminiumprofile zusammengeschraubt, um irgendwie ein neues Grundgerüst zu bauen. Also es ist wirklich gerade mal klassischer Anlagenbau.
Ja, okay. Was hat sich denn eigentlich geändert? Darüber haben wir gar nicht gesprochen, von quasi Projekt 1 zu Projekt 2.
Die Materialien, die wir verarbeiten wollen.
Okay.
Also mein ursprüngliches Projekt war quasi für ein bestimmtes Edelstahlband ausgelegt. Und jetzt im Nachfolgeprojekt soll es dann plötzlich nicht mehr nur Edelstahl, sondern auch Nickel-Titan-Legierung und unterschiedliche Formen geben. Das heißt, da muss man ja gucken, dass man dann die Anlage entsprechend anpassbar macht. Also klar, und dass die Dichtungen austauschbar sind, um dann die jeweilige Form vom Draht und die Größe aufzufangen. Und man muss natürlich auch gucken, dass man das hinkriegt, dass nachher die Ätzparameter alle in einem ähnlichen Fenster liegen.
Mhm.
Also es nützt mir ja nichts, wenn ich quasi zwar den Draht da in die Anlage einspannen kann, der aber bei der Minimaleinstellung schon durchbrennen würde.
Ja.
Und das sind so die Sachen, die ich zusammen mit meinem Kollegen Niklas, der auch auf dem Projekt angestellt ist, die letzten Wochen, Monate, ja, das letzte Jahr über eigentlich gemacht habe. Und jetzt hoffen wir, dass wir dann in, keine Ahnung, ein, zwei Monaten spätestens quasi wieder frisch geätzten Draht aus der Maschine rausziehen können.
Ja. Dann drücke ich da auf jeden Fall die Daumen. Heißt aber auch, ihr wisst, dass es mit verschiedenen Materialien möglich ist. Probiert ihr auch weiter aus? Ist das auch Bestandteil zu gucken, welche Materialien funktionieren denn überhaupt auch noch? Du hast ja vorhin auch diese Bachelorarbeit thematisiert mit Kupfer. Und die Anlage muss ja auf jeden Fall auf jedes Material irgendwie eingestellt werden. Das ist ja nicht, also so viel weiß ich auch mit meinen Nicht-MINT-Erfahrungen und Nicht-MINT-Wissen, dass es nicht eine per se Einstellung geben kann und es dann für alles funktioniert.
Genau, das ist quasi das, wo wir dann dran arbeiten, immer zu gucken, wir haben ja das Schöne, dass wir Elektrochemie machen.
Mhm.
Das heißt, wir haben quasi die Chemie als freien Parameter und was wir elektrisch mit dem System machen. Und dadurch können wir mit einem relativ ähnlichen Vorgehen viele verschiedene Sachen machen,
ja.
Wo dann, keine Ahnung, mal ist dann die Säurekonzentration einen Ticken höher, mal ist sie einen Ticken niedriger, mal muss man noch irgendeinen Zusatz zugeben, der dann dafür sorgt, dass irgendwie die Oberflächen besser wieder passiviert werden nach dem Ätzen. Da haben wir quasi schon so eine, zumindest eine Materialrichtung, wo wir wissen, das sollte funktionieren, wo es dann quasi wirklich darum geht, dann die Parameter zu finden, damit es dann im konkreten Fall funktioniert, weil es ja auch nicht jeder Edelstahl ist gleich. So, das heißt, wenn ein Unternehmen jetzt an uns rantritt, kommt ihr an mit, ja, wir haben den und den Edelstahl, könnt ihr den ätzen? Und wir so, müsste gehen, werden wir sehen.
Ja.
Und dann fängt man nämlich an, rauszufinden, was denn dann die Voraussetzungen sind, damit es wirklich funktioniert.
Aber das heißt, so die Materialanforderungen oder Wünsche, mit denen Sie gerne arbeiten würden, kommen meist vom Industriepartner selbst. Oder habt ihr dahingehend, also ich stelle mir das so vor, dass man ohnehin selbst probieren will, mhm, und guckt, was würde denn noch gehen, um ja im Idealfall dann eben, wie du es auch gesagt hast, umgekehrt zu sagen, die und die Erkenntnisse haben wir jetzt vielleicht mit Material XY gewonnen. Darüber gibt es jetzt erstmal eine Veröffentlichung und dann sagt Unternehmen 1, 2, 3, 4, 5, ach Mensch, mit dem Material geht es, mhm, auch. Also es ist wahrscheinlich eine
Mischverhältnis. Genau.
Verhältnis. Ja, okay.
Also manchmal ist es okay, wir haben gezeigt, keine Ahnung, auf Aluminium funktioniert es prinzipiell. Jetzt bestellen wir einfach mal 5 verschiedene Aluminiumlegierungen und gucken mal, ob es auf irgendeiner besser oder schlechter funktioniert. Ja, aber kann aber halt auch wirklich sein, dass Industriepartner kommt mit, ich will Werkstoffnummer XY.
Ja.
Könnt ihr es nicht?
Aber auch da habt ihr offensichtlich Freiheiten und seid dann nicht dementsprechend irgendwie limitiert, was ja schön ist. Jetzt ist mir noch gekommen, das ist ja diesen Puzzle-Vergleich. Weiß ich gar nicht, ob du das beantworten kannst, aber du hast ja auch von Haltbarkeit gesprochen und dass es möglichst lange natürlich halten soll im Idealfall, nicht nur 2 Jahre. Ich glaube, du hast 30 gesagt. Wisst ihr das schon, dass diese neue Art quasi von Beschichtung dann auch zu, dass es einfach einen deutlich längeren Bestand hat?
Ja, man sieht, dass gewisse Arten wie Materialien versagen, also gibt es ja natürlich verschiedenste Mechanismen, wie es passieren kann. Man kann jetzt natürlich nicht für jeden Mechanismus eine Universalantwort treffen, aber wir sehen, dass wir manche Sachen beispielsweise super doll reduzieren können.
Okay.
Wir haben ja noch immer keine echten Produkte am Ende, die jetzt an der Hauswand wirklich hängen.
Ja.
Aber sozusagen von unserem Kenntnisstand her sieht es so aus, dass es besser wird. Und da kann man quasi so ein paar Sachen, wie soll man es formulieren, schwer vorstellbar, dass es nicht besser wird.
Okay.
Wissen tut man es natürlich immer erst im Nachhinein. Das ist,
ja.
Aber eigentlich sind wir mittlerweile häufig an dem Punkt, dass der Kunststoff von der Beschichtung an sich kaputt geht und nicht mehr die Oberfläche zwischen Metall und Kunststoff.
Aber das heißt, das gibt es teilweise auch, dass dann, wenn die Dinge in der Anwendung sind, in den individuellen Anwendungsbereichen eventuell nochmal Ergebnisse ausspucken, die dann wieder mit berücksichtigt werden. Habt Natürlich. Ihr diese Feedback?
Ja, okay. Ja, also wir haben ja auch andere Projekte, wo wir dann mit anderen Forschungseinrichtungen zusammenarbeiten und dann, keine Ahnung, machen wir eine strukturierte Oberfläche, die kleben dann da ein Polymer drauf. Dann machen sie damit irgendwelche Belastungsversuche, reißen das wieder runter und schicken uns dann nachher Bilder von den Schnittkanten oder von den Bruchflächen. Und dann sieht man wieder so, okay, das sieht ja ganz anders aus als erwartet. Und diese Feedbacks sind definitiv vorhanden.
Ja.
Aber das ist auch etwas relativ Dankbares in Industrieprojekten, weil als Wissenschaftler möchte man immer das so gut wie möglich haben.
Ja.
In der Industrie muss es nur ausreichend gut sein.
Okay.
Das ist auch teilweise, dass man dann quasi sagt so, wir müssen gar nicht jetzt rausfinden, ob dieses, wie stark dieses Interface genau ist. Solange die Verbindung genauso stark ist wie mit dem Kleber, ist die Welt in Ordnung.
Mhm.
Und das ist auch manchmal ganz dankbar dann, dass man einfach sagt so, hier, es reicht, wenn wir genauso gut sind wie das bisherige Verfahren. Wir müssen nicht revolutionär besser sein.
Ja.
Gerade wenn wir wissen, dass das bisherige Verfahren bald verboten sein wird.
Ja, absolut. Ja, gut. Aber man hat natürlich selber so ein bisschen den Anreiz, aber es nimmt ja unheimlich viel Druck in dem Moment raus, zu wissen, bis dahin reicht, das haben wir jetzt erreicht. Und wenn wir hier jetzt am Institut sagen, wir gucken nochmal, was geht und wohin die Reise vielleicht in unserem wissenschaftlichen Anspruch noch führen könnte, dann umso besser. Aber ansonsten haben wir erstmal mit dem Industriepartner einen Konsens gefunden.
Genau, sodass am Ende alle glücklich sind.
Ja.
Und wir uns dann auch darauf freuen können, das nächste Projekt dann zu starten.
Ja. Hast du das Gefühl, dass du sagst, nach meiner Promotionsarbeit habe ich schon Lust, nochmal was Neues zu machen? Oder sagst du, jetzt in der Promotionszeit hat sich herauskristallisiert, das ist schon so mein Favorite-Thema. Für mich ist total in Ordnung, anderer Anwendungsbereich oder auch mal nicht mit einem Industriepartner. Aber das, was ich hier im Kern mache, das werde ich auch gerne weitermachen.
Also dadurch, dass wir so viele verschiedene Aspekte an diesen Themen haben, also langweilig wird mir noch lange nicht damit.
Ja.
Klar, ich bin immer offen für neue spannende Themen. Das ist ja auch irgendwie das Schöne hier in der Arbeitsgruppe, dass jemand eine coole Idee hat und dann wird das einfach mal gemacht und ausprobiert. Aber also ich kann mir sowohl vorstellen, in dem Thema zu bleiben, als auch irgendwas anderes dann zu machen. Weil das Schöne ist ja an so physikalischen Grundlagenwissen, das sind halt Grundlagen. Das kann man auch meistens auf irgendwelche anderen Probleme übertragen.
Also man merkt ja auf jeden Fall an, dass du einfach wissenschaftsbegeistert bist. Also ich glaube, das trifft es irgendwie. Das heißt, das, was du jetzt machst, erfüllt dich total, aber andere Fragestellungen würden dich vermutlich auch erfüllen, solange du ein Rätsel hast, was noch nicht gelöst ist und du es dann lösen kannst.
Genau. Jedes Problem ist spannend, wenn man sich nur ausreichend tief reinkniet irgendwann.
Ja. Okay, dann würde ich sagen, für alle, die jetzt hier Fragen haben an Yannick, weil sie sagen, ich möchte gerne bei dir irgendwie mal reinschnuppern, beziehungsweise ich bin noch im Studium und ich könnte mir aber vorstellen, mich für eine Promotion zu entscheiden und du wirst wahrscheinlich deine MaterialwissenschaftlerInnen irgendwie kennen, aber wir wissen es nicht genau. Ich würde gerne einfach in den Austausch gehen oder ich habe Fragen oder ich möchte gerne Einblicke bekommen, dann dürft ihr euch melden, weil ich deine Kontaktdaten auf jeden Fall verlinke. Wenn ihr grundsätzliche Fragen habt, dann findet ihr auch da alles zum Graduiertenzentrum und zur Uni. Wir unterhalten uns in der nächsten Folge in 14 Tagen über Wissenschaftskommunikation und hören uns quasi nochmal wieder. Vielen Dank dir auf jeden Fall erstmal für heute und für deine Einblicke. Das war sehr spannend, weil wir, glaube ich, tatsächlich in all den Jahren noch nie eine Promotionsstelle hatten, die so nah am Transfer war, die quasi über den Industriepartner, also so eng vernetzt war. Und wir haben jetzt viele MINT-Themen gehabt, die natürlich schon einen klaren Anwendungsbereich benannt haben oder wo in größeren Forschungsclustern eventuell auch Industriepartner mit dazugehörig waren. Aber bei dir ist es ja, also fand ich total spannend. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Dann bis in 14 Tagen. Tschüss.
Tschüss.
Let's Talk Science wurde Ihnen präsentiert vom Graduiertenzentrum der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Host und Produktion von Livin Studios. Musik, Klang und Klimper.